Weltmarkt, der Podcast der deutschen Außenwirtschaft. Die Zeiten sind hektisch für Chefs und Mitarbeiter. Der tägliche Workload, wie man so schön sagt, nimmt gefühlt ständig zu. Und da soll man nebenbei noch schnell ein paar neue Märkte erschließen? Sich mal eben schlau machen über Vertriebsstrukturen, die richtigen Ansprechpartner, Förderprogramme, gesetzliche Rahmenbedingungen, Markteintrittsbarrieren oder Chancen und Risiken in einem unbekannten Markt? Klingt nach noch mehr Workload. Das Gute aber ist, es gibt Hilfe. Die Bundesregierung unterstützt deutsche Unternehmen mit einer breiten Palette von Förderprogrammen dabei, ausländische Märkte zu erschließen. Wir möchten Ihnen heute einige davon vorstellen. Ein Programm ist sogar so erfolgreich, dass es 2024 bereits seinen 75. Geburtstag feiert. Michael Olmer vom Zentralverband des Deutschen Handwerks fasst kurz zusammen, inwieweit Betriebe zum Beispiel von organisierten Markterschließungsreisen profitieren, was ihnen dort geboten wird.
Marktanalyse, Kenntnisse über die rechtlichen Rahmenbedingungen, Kenntnisse über kulturelle Gegebenheiten, ja, so ein Gespür für das Land zu entwickeln, ein Gespür, wie ticken da die Wirtschaftsakteure, mit denen ich zusammenarbeiten will, und ja, schon mal so eine Art Duftnote zu hinterlassen.
Der Handwerksbeauftragte hat auch wunderbare Beispiele für deutsche Handwerksbetriebe, die in alle Welt liefern. Orgeln nach China zum Beispiel und einen riesigen Glasdom nach Taiwan. Klettergärten made in Germany sind auf der ganzen Welt ein Hit. Und auch die größte Turmuhr der Welt wurde von deutschen Uhrmachern realisiert. Wo die hängt, hören wir später. So viel sei verraten, es ist an einem der bekanntesten Plätze der Welt. Jetzt aber begrüßen wir erstmal eine Frau, die an verschiedenen Programmen teilgenommen hat. Liebe Manuela Schaller, Sie waren kürzlich auf einer Geschäftsanbahnungsreise des Markterschließungsprogramms in Italien. Wir sind sehr gespannt, was Sie dort erlebt haben. Aber lassen Sie uns erstmal kurz über die Firma sprechen, für die Sie arbeiten. Denn wahrscheinlich nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer kennen Prachtleuchten.
Ich arbeite für die Firma Pracht Lighting Solutions, ein mittelständisches Unternehmen in der Nähe von Marburg. Wir haben dieses Jahr 100. Geburtstag, gegründet 1923 vom Urgroßvater des heutigen Geschäftsführers Jonathan Pracht. Also immer noch familiengeführt, vierte Generation. Die fünfte geht schon in die Schule.
Was für Leuchten stellt Pracht denn her?
Pracht kommt ursprünglich aus der Herstellung von Leuchten für Anwendungsgebiete, wo es wirklich schwierig wird. Schwierig heißt in dem Kontext, es ist heiß, es ist feucht, es ist sehr kalt, es ist staubig, es ist schmutzig, es sind Gase in der Luft, Laugen, Säuren, Tierhaltung ist ein Riesenthema. Also wir machen jetzt nicht eine hübsche Designleuchte fürs Wohnzimmer, aber immer, wenn es schwierig wird und Unternehmen, Bahnbetriebe Licht brauchen, sind sie bei uns richtig. Wir machen schon richtig hell. Wir können auch tatsächlich bis 32.000 Lumen zum Beispiel Hallen beleuchten.
Okay, ich verstehe. Und was genau machen Sie im Unternehmen?
Meine Funktion bei der Firma Pracht ist es, mich um die Exportmärkte zu kümmern. Ich habe einige Kollegen, die den deutschen Markt betreuen. Wir sind insgesamt zu dritt, die das gesamte Ausland betreuen. Gesamtes Ausland heißt bei uns, angefangen bei den skandinavischen Ländern, Dänemark, Finnland, Schweden, Norwegen, Island, die westlichen Nachbarn, die ganzen Benelux-Staaten, Frankreich, die Schweiz, Österreich, Italien, Spanien. Dann rüber die ehemaligen, könnte man sagen, Ostblockstaaten, angefangen von Ungarn, Tschechien, Slowakei, Kroatien, Slowenien, Polen. Also wir sind, sagen wir, im angrenzenden europäischen Ausland sind wir schon ganz gut vertreten und haben zumindest im Leuchtensektor auch ganz gute Kontakte Kanada, USA und auch Neuseeland und Australien.
Sie haben also im Grunde schon ziemlich viel Erfahrung mit dem Exportgeschäft und der Erschließung neuer Märkte. Wieso haben Sie denn trotzdem an einer Markterschließungsreise teilgenommen?
Im Leuchtensektor in Deutschland ist Pracht gesetzt. Da ist es so, wie wenn Philips in Holland sagen würde, ich bin Philips, ist Pracht in Deutschland bei Leuchten. Aber im Ausland natürlich nicht. Da ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass wir kontinuierlich alle Möglichkeiten ausnutzen, die Marke bekannt zu machen, Kontakte zu knüpfen, Partner zu finden, weil wir einfach das gar nicht mit der Manpower gar nicht alleine schaffen, die ganzen Länder zu betreuen. Also, und von da sind so Geschäftsanbahnungsreisen, gerade um mal so erste Kontakte zu knüpfen oder auch ein Gefühl einfach für ein Land zu bekommen, sehr hilfreich.
Bevor wir da näher drauf eingehen, lassen Sie uns kurz nochmal über Ihre verschiedenen Sparten sprechen. Neben den Lampen sind Sie ja auch in die E-Mobilität eingestiegen. Erzählen Sie uns doch bitte kurz mal, warum.
Wir alle fahren sehr viel, gerade als Vertriebsmitarbeiter. Ich mache jetzt fast nur Export. Ich bin wirklich extrem viel mit dem Auto unterwegs, weite Strecken auch. Also war der Gedanke sehr naheliegend zu sagen, wir müssen drüber nachdenken, ob wir weiter Verbrenner fahren wollen. Und unser Geschäftsführer Jonathan Bracht ist ein sehr visionärer und sehr aufgeschlossener Mensch, fährt schon lange E-Autos und hat irgendwann festgestellt, die Ladesäulen, die es am Markt so gibt, die mag er eigentlich gar nicht so, die erfüllen nicht so die Zwecke, die er sich so vorstellt, ist dann zu unserem Entwicklungsteam gegangen mit dem Satz, das muss doch einfacher gehen, könnt ihr nicht mal eine ordentliche Ladebox bauen? Das Ergebnis des schönen Satzes, das muss doch einfacher gehen, könnt ihr nicht mal eine ordentliche Ladebox bauen, war dann, dass wir 2020 entschieden haben, okay, wir gehen auf den Markt der E-Mobilität und die Kollegen kamen mit einer Idee, eine Wallbox zu machen für den privaten Bereich, die mit einer Zuleitung aus dem Haus zwei Ladepunkte versorgt. Also sie haben zwei Stecker dort, sie können zwei Autos parallel laden, jeweils mit 11 Kilowatt. Und die Box ist so schlau zu wissen, wenn das eine Auto voll ist, geht die ganze Power auf das zweite über. Oder wenn zwei Autos eben dranhängen, verteilt sie die Lademöglichkeit oder die verfügbare Energie auf zwei Autos. Das war für Bracht ein tatsächlich revolutionärer Schritt, das zu tun, weil wir damit bisher oder bis dato kaum bis wenig Berührungspunkte hatten.
Und das stellt Sie dann im Ausland wieder vor ganz neue Herausforderungen. Auch in Ländern wie Italien, die Sie ja eigentlich kennen.
Ich kannte Italien, ja, ich kannte den bisschen italienischen Markt für Leuchten, aber ich hatte keine Idee darüber, wie tickt denn dieses Land bezogen auf Elektromobilität, wie ist die Versorgung, wie ist so auch immer die Haltung der Menschen, ist ja auch eine Frage. Ist man eher offen zu sagen, oh ja, toll, wir fahren E-Auto, oder ist eher so ein bisschen skeptisch, man weiß ja nicht so, ob man nicht stehen bleibt unterwegs. Und verbunden mit ein bisschen Thema E-Mobilität ist natürlich auch immer grundsätzlich so ein bisschen die Frage, wohin geht die ökologische Entwicklung eines Landes? Welche Förderungen gibt es? Gibt es Maßnahmen, dass die Regierung einfach versucht, bestimmte Branchen ein bisschen zu pushen? Und diese Infos sind schwierig zu finden, wenn man sie sich selber zusammensuchen muss. Sehr zeitaufwendig und wahrscheinlich auch nicht immer so erfolgreich. Und dafür sind natürlich so organisierte Reisen super.
Was können die denn konkret leisten?
Man bekommt im Vorfeld schon mal so eine sehr fundierte Auswertung darüber, wie sind die Marktpotenziale, welche Chancen gibt es, aber auch die Herausforderungen, die ein Markt so bietet, auch wichtig. Was natürlich sehr, sehr wertvoll ist, sind die Kontakte, die einfach hergestellt werden. Potenzielle Kunden, potenzielle Partner vor Ort, natürlich auch Kontakte zu Behörden, zu Ämtern, vielleicht auch zu Verwaltungen, Bürgermeistern, Regierungsverwaltungen. Diese Kontakte wäre, glaube ich, sehr schwer zu bekommen, wenn man sich die selber suchen müsste. Da müsste man wahrscheinlich ganz oft anrufen und würde ganz oft erstmal abgewimmelt werden. Und so hat man halt relativ leicht die Möglichkeit, einfach auch mit Entscheidern mal zu sprechen und auch Fragen zu stellen. Warum machen Sie das so? Oder auch, warum machen Sie das eben nicht so?
Was bleibt am Ende davon hängen?
Also wir haben tatsächlich mit einem Partner dann bis heute relativ engen Kontakt. Es hat sich tatsächlich daraus eine Kooperation entwickelt. Mal schauen, wo die Reise hingeht. Auch da ist ja, wir entwickeln uns weiter, die Kunden entwickeln sich weiter. Aber ich glaube, hätte diese Firma niemals gefunden, wenn ich nicht bei dieser Veranstaltung gewesen wäre, weil das ist auch ein sehr kleines Unternehmen, die für sich einfach auch eine Chance gesehen haben. Mensch, das ist eine neue Technologie, zumindest nicht so sehr weit verbreitet überall. Wir sehen da einfach Chancen, uns da so ein kleines Marktfeld zu besetzen.
Und wie läuft so eine Reise ab?
Also diese Reise nach Mailand ging 3 Tage. Also man ist angereist und dann waren 3 Tage Veranstaltung. In der Regel läuft das ja so ab, dass die teilnehmenden Firmen, muss man sagen, sich am ersten Abend kennenlernen und man sich da auch ein bisschen austauscht. Was macht ihr denn so? Weil das ist auch, darf man nicht unterschätzen, auch die Kontakte, die man unter den teilnehmenden Firmen knüpft. Auch da gibt es Querverbindungen, die man vielleicht vorher gar nicht gesehen hat oder die man auch nicht kannte. Das heißt, dass der eine Technologie hat oder eine Software zum Beispiel, die in eine Wallbox integriert werden könnte, über die wir vorher gar nicht nachgedacht hatten oder die wir sonst mühsam hätten selber entwickeln können und da hat sie vielleicht schon jemand fertig. Ja, das darf man auch nicht unterschätzen, diese Kontakte.
Die man sonst vielleicht nie bekommen hätte. Darauf folgt die sogenannte Fachkonferenz. Was passiert da?
Der Veranstalter lädt ganz viele interessierte Partner, Kunden, Interessierte aus dem Gastland zu einer Veranstaltung ein. Und die teilnehmenden Firmen der deutschen Seite präsentieren sich dort. Man hält in der Regel 10 bis 15 Minuten eine Präsentation, gerne in der Sprache des Landes. Aber wenn das nicht möglich ist, wird auch simultan gedolmetscht. Und dann können schon im Vorfeld die Zuhörer und die teilnehmenden Besucher sagen, ich möchte mit der Firma Pracht und der Firma X und der Firma Y gerne sprechen, weil was ich da im Vorfeld über die gelesen habe, könnte für uns interessant sein. Und dann hat man fest vereinbarte Termine, so ein 1:1 Gespräch, wo man 15 Minuten, 20 Minuten maximal sich kurz kennenlernen kann und einfach auch ein bisschen austauschen, was machen wir und wo könnten eventuelle Anknüpfungspunkte sein.
Und was macht man am letzten Tag?
Es gibt immer noch ein offizielles Programm, wo man eben zum Beispiel bei der IHK in Mailand dann zu Besuch ist. Oder wir haben in Mailand ein größeres Quartier besucht, wo ein wirklich energieautarkes neues Stadtviertel komplett entsteht. Das hat man uns gezeigt. Das war total interessant, weil man einfach auch Infos bekommt oder Geschichten über das Projekt erzählt bekommt, die man halt, wenn man die Webseite sich vielleicht nur anschaut, einfach nicht sieht und nicht hört.
Konnten Sie denn von dem Ausflug konkret was mitnehmen für Ihr Geschäft an Anregungen?
Am Rande dieses Stadtviertels gibt es Möglichkeiten zu parken und diese Parkplätze sind überdacht mit Photovoltaikpanelen dann. Ja? Was dann wiederum in mir die Idee so ein bisschen geweckt hat, die ich dann noch mit nach Hause genommen habe. Warum machen wir sowas nicht auch? Wir haben sowieso Ladeboxen, die, man nennt es PV-Überschussladen. Das heißt, wenn jemand eine Photovoltaikanlage hat, wo er sowieso seinen Strom erzeugt, kann er mit diesem Strom natürlich auch seine Wallbox betreiben, um sein Auto zu laden. Aber setzt voraus, man hat eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, hat vielleicht nicht jeder oder das Dach ist vielleicht nicht richtig geneigt oder die Ausrichtung stimmt nicht oder. Konsequenz daraus ist jetzt, dass wir seit März ungefähr ein Carport anbieten, dessen Dach nur Solarpaneele sind, also nicht wie das heute schon verfügbar war, ein Carport, wo man halt obendrauf PV-Module gesetzt hat, sondern wir haben wirklich letztendlich ein Glasdach, das PV-Module sind, bauen natürlich die Ladebox direkt mit ein und verkaufen das als V-Port. Warum V-Port? Unsere Ladebox heißt Alpha. Umgedrehtes Alpha bekommt man ein V, deswegen ein V-Port.
Würden Sie anderen Unternehmen empfehlen, an solchen Reisen teilzunehmen?
Wenn mich jemand fragen würde, ob ich so eine Reise empfehlen würde oder wieder machen würde, wäre meine Antwort ein klares Ja. Man kann nur gewinnen.
Konkret und kompakt. Förderprogramme der deutschen Außenwirtschaft. Die Bundesregierung unterstützt Unternehmen mit zahlreichen Förderprogrammen bei der Erschließung von Auslandsmärkten. Hier kommt ein Überblick über die wichtigsten Programme. Das Auslandsmesseprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz dürfte das älteste Instrument der deutschen Außenwirtschaftsförderung sein. Es feiert 2024, übrigens genau wie die Bundesrepublik, seinen 75. Geburtstag. Deutsche Unternehmen können ihre Produkte im Rahmen deutscher Gemeinschaftsstände auf Auslandsmessen präsentieren. Vielleicht erinnern Sie sich, wir haben über das Auslandsmesseprogramm bereits in unserem Podcast zum Thema Messen berichtet. Von dem Markterschließungsprogramm für kleine und mittelständische Unternehmen hat uns die Unternehmerin Manuela Schaller ja gerade erzählt. Mit diesem Programm fördert das Wirtschaftsministerium insbesondere kleine und mittlere Unternehmen bei ihrem Einstieg in ausländische Märkte. Mit rund 150 Veranstaltungen und Maßnahmen im Jahr bedient das Programm branchenübergreifend unter anderem die wichtigen Zukunftsthemen Umwelttechnologien, zivile Sicherheit und Gesundheitswirtschaft, ebenso wie die traditionellen Bereiche Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeug- und Zulieferindustrie oder Chemie- und Elektroindustrie. Mit dem Wirtschaftsnetzwerk Afrika unterstützt die Bundesregierung deutsche Unternehmen, die in Afrika aktiv werden wollen. Es verbindet die Akteure der Außenwirtschaftsförderung mit den Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit. Die Geschäftsstelle des Wirtschaftsnetzwerks Afrika bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen individuelle Beratung und Unterstützung für ihr Afrika-Engagement und hilft dabei, konkrete Geschäftschancen in Afrika zu identifizieren. Die Exportinitiative Energie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz unterstützt Anbieter von klimafreundlichen Energielösungen bei der Erschließung von Auslandsmärkten. Im Fokus stehen hierbei die Bereiche erneuerbare Energien, Energieeffizienz, intelligente Netze und Speicher. Die Exportinitiative Gesundheitswirtschaft stellt Analysen zu Auslandsmärkten weltweit kostenlos zur Verfügung. Im Ausland unterstützt die Exportinitiative deutsche Unternehmen der Branche bei der Vermarktung und der Vernetzung mit internationalen Partnern. Wir setzen Ihnen wie immer alle wichtigen Links in die Shownotes. So, das war eine geballte Ladung an Informationen. Jetzt wollen wir eine Einschätzung von Michael Olmer vom Zentralverband des Deutschen Handwerks. Er ist für die Bereiche Außenwirtschaft und Handelspolitik zuständig. Herr Olmer, was sagen Sie zu dem positiven Fazit zu den Unternehmerreisen von Frau Schaller? Passt das zu dem, was Sie an Rückmeldungen bekommen?
Was wir von den Betrieben hören, ist also tatsächlich, dass man konkrete Geschäftsmöglichkeiten vor Ort kennenlernt, dass man interessierte Partner findet. Natürlich hängt es dann von jedem Betrieb ab, ob er das dann in seinen betrieblichen Alltag auch weiterverfolgt. Also die Reise oder die Geschäftsanbahnung selbst über das Markterschließungsprogramm ist in der Regel nicht mit Aufträgen verbunden. Also auch sowas gibt es natürlich, dass man praktisch schon so eine Art Vorauftrag vor Ort vereinbart, aber das ist die absolute Ausnahme. Das heißt, man muss einfach am Ball bleiben, man muss den Kontakt pflegen, man muss auch, wenn es vielleicht noch keine ganz konkreten Ideen der Zusammenarbeit gibt, das weiter ausarbeiten.
Herr Olmer, die Programme richten sich ja ganz generell an mittelständische Unternehmen, aber eben auch an Handwerksbetriebe. Wie wichtig ist es denn für Ihre Mitglieder, sich nach neuen Auslandsmärkten umzuschauen?
Auslandsmärkte haben für das deutsche Handwerk eine durchaus große Relevanz. Also wenn wir vom Handwerk nach dem deutschen Begriff sprechen, dann geht es um rund 130 verschiedene Gewerke. Und eigentlich haben alle diese Gewerke grundsätzliche Exportchancen. Wir gehen davon aus, dass derzeit rund 6% der deutschen Handwerksbetriebe Umsätze im Auslandsgeschäft erwirtschaften.
Was sind denn interessante Märkte für Handwerksbetriebe?
Ja, die wichtigsten Märkte liegen in Europa und da insbesondere in den deutschen Nachbarländern. Dänemark, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Schweiz, Österreich, Tschechien und Polen. Und die Betriebe legen natürlich Wert darauf, auch bedingt durch ihre geringe Mitarbeiterzahl und kleine Betriebsgröße, dass die Zielmärkte für sie auch erreichbar und bedienbar sind und Kunden eben auch schnell erreicht werden können. Es gibt so eine inoffizielle Faustformel, nach der wir immer sagen, die meisten Kunden sind nicht weiter als 1000 Kilometer vom Standort entfernt.
Das ist einleuchtend. Gibt es denn Ausnahmen, wo auch ferne Märkte eine Rolle spielen?
Besonders beeindruckend fand ich unter anderem, dass ein deutscher Orgelbauer aus Baden-Württemberg eine Orgel in seiner Werkstatt aufgebaut hat, wieder auseinandergenommen hat und dann per Schiff nach China transportiert hat und dort in einer Kirche mit dem eigenen Aufbauteam dann wieder eingebaut hat. Eine andere ziemlich eindrucksvolle Leistung ist ja die Errichtung eines Glasdoms aus über 1000 Einzelfeldern mit verschiedenen Glasarten und einem Durchmesser von 30 Metern auf der Oberfläche einer U-Bahn-Station in Taiwan. Also wenn man das Bild sieht, sieht das so ein bisschen aus wie so ein rundes Kirchenfenster mit verschiedenen Farbschattierungen und Lichteffekten. Also auch etwas, was dann in Deutschland vorgefertigt werden musste und dann dahin transportiert und aufgebaut wurde.
Das sind natürlich beeindruckende Exempel deutscher Handwerkskunst, aber im Grunde ja auch sehr speziell. Gibt es denn weitere Beispiele?
Ein anderes, völlig anderes Beispiel ist ein Unternehmen, das Hochseilgärten zum Klettern baut. Das sind auch individuelle Lösungen. Gibt es ja mittlerweile fast in allen Städten und auch außerhalb in Ferienregionen. Und dieser Anbieter, der auch noch gar nicht so lange in diesem Geschäft tätig ist, hat sich auch mittlerweile ein weltweites Netzwerk sozusagen errichtet. Und unter anderem hat er in den letzten Jahren auch solche Hochseilgärten, die dann auch sehr, sehr unterschiedlich aussehen, in Australien und Japan gebaut.
Ein Beispiel hatten Sie mir im Vorgespräch genannt. Das kannte ich noch gar nicht.
Die weltweit größte Turmuhr, da wissen viele nicht, ich wusste es ehrlich gesagt früher auch nicht, dass die in Mekka steht, also eine riesige Uhr da in der Pilgerstätte. Und die wurde von Uhrmachern aus Deutschland, also von deutschen Handwerksbetrieben gebaut und wird auch interessanterweise aus Deutschland per Internet, also online digital gesteuert.
Das sind alles echte Hingucker. Helfen denn Markterschließungsprogramme dabei, solche Aufträge zu bekommen? Beziehungsweise richten die sich Ihrer Meinung nach überhaupt an das Handwerk?
Es gibt tatsächlich jedes Jahr mehrere Geschäftsanbahnungsreisen, die sich speziell ans Handwerk richten, die also einen starken Fokus auf Handwerksbetriebe haben.
Welche Angebote helfen den Handwerksbetrieben denn sonst noch dabei, Auslandsmärkte zu erschließen? Es gibt ja nicht nur das Markterschließungsprogramm des Wirtschaftsministeriums.
Also deutsche Betriebe sind ja in einer ziemlich komfortablen Situation, weil sie auf ein umfangreiches Informations-, Beratungs- und Unterstützungsangebot zugreifen können, das auch zu erheblichen Teilen von der öffentlichen Hand gefördert wird. Also wenn ich da mal so die aus unserer Sicht Wesentlichen kurz nennen darf, zum einen natürlich unsere eigenen Beratungsangebote der Handwerkskammern und Verbände. Da handelt es sich um angestellte Beraterinnen und Berater in diesen Einrichtungen, die auch für Außenwirtschaftsberatung eben zur Verfügung stehen und dort entsprechende Expertise haben. Diese Berater können die Instrumente des Bundes und zum Teil auch der Bundesländer anbieten, auch zum Teil selbst mitgestalten. Da wären im Wesentlichen aus unserer Sicht zu nennen das Markterschließungsprogramm des Bundes, das Auslandsmesseprogramm des Bundes, die Exportinitiative Energie, die auch beim BMWK angesiedelt ist und dort gefördert wird, ist fürs Handwerk auch von Bedeutung. Und natürlich das gesamte GTAI-Informationsangebot, das ja, ich sag mal, sowohl was Branchen als auch Länder angeht, einen sehr hohen Detaillierungsgrad hat und auch in unseren Betrieben beziehungsweise von den Beratern sehr intensiv genutzt wird. Im Ausland ist es das Netzwerk der Auslandshandelskammern, die eigentlich immer die ersten Ansprechpartner sind.
Und auf europäischer Ebene beziehungsweise sogar darüber hinaus, gibt es da auch Angebote?
Eine wichtige Struktur, die europaweit Relevanz hat, ist das Enterprise Europe Network. Das ist ja auch eine Informations- und Beratungsstruktur, die von der Europäischen Kommission gefördert wird. Und in die sind auch deutsche Kammern und Verbände mit eingebunden und haben darüber die Möglichkeit, auch noch weitere beispielsweise Informationsleistungen für Betriebe zu erbringen.
Besonders viel tut sich ja derzeit im Bereich erneuerbare Energien, Energieeffizienz. Frau Schaller hat auch den Schwerpunkt E-Mobilität erwähnt. Gibt es hier auch spezielle Angebote für Handwerksbetriebe?
Gerade im Bereich Energieeffizienz haben ja alle EU-Länder auch ihre eigenen nationalen Programme. Und da gibt es immer wieder auch neue Ausschreibungen, die auch bekannt gemacht werden, die wir auch versuchen zu kommunizieren, die eben gerade auch Anbietern aus dem gesamten EU-Raum eigentlich Chancen eröffnen. Und es sind ja nicht nur diese Ausschreibungen, vor denen sich auch viele, gerade kleinere Betriebe, auch so ein bisschen fürchten oder sie scheuen aufgrund des damit verbundenen Aufwands. Aber wenn so etwas kommuniziert wird, ist es ja auch immer ein Zeichen dafür, dass in diesen Bereichen etwas passiert. Und da muss man nicht unbedingt direkt dann praktisch über eine Ausschreibung in den Markt kommen, sondern man kann eben auch versuchen, andere Kunden anzusprechen, zu erreichen. Viel läuft ja auch über Privatkundschaft. Tatsächlich sind Privatkunden für Handwerksbetriebe im Bau- und Ausbaubereich sehr wichtig. Und wenn man da schon einen Fuß im Markt hat, dann kann man natürlich über Netzwerke, die man möglicherweise dort vor Ort schon aufgebaut hat oder auch bei bestehenden Kunden noch Zusatzleistungen anbieten, wenn man weiß, dass es für so etwas jetzt auch gerade im Nachbarland beispielsweise eine Förderung gibt.
Werden Markterschließungsprogramme denn möglichst breit zugeschnitten oder gibt es eher individualisierte Fahrten?
Man kann erkennen, dass es im Laufe der letzten Jahre auch einen immer höheren Spezialisierungs- und Konkretisierungsrahmen gegeben hat, in dem solche Reisen dann durchgeführt werden. Also dass man schon gezielt bestimmte Zielgruppen auch versucht zu erreichen. Also so ein Thema beispielsweise altersgerechtes Wohnen. Ja, das ist so ein Thema, was auch im Ausland natürlich wichtig ist. Und da gibt es ähnliche demografische Effekte wie in Deutschland. Also das heißt, da gibt es auch künftig und jetzt schon eine zunehmende Nachfrage nach bestimmten Baulösungen oder Ausbaulösungen. Das wäre so ein Thema. Wir haben uns auch im letzten Jahrzehnt sehr mit dem ganzen Bereich der Denkmalpflege beschäftigt. Da gibt es in Deutschland hochspezialisierte Anbieter. Im Ausland, ich sag mal, unterschiedlichen Sanierungs- und Restaurierungsbedarf und auch unterschiedliche Mittel dafür.
Wie laufen denn die Markterschließungsprogramme im Einzelnen ab?
Deutsche Unternehmer fahren ins Ausland, werden im Vorfeld schon gebrieft über eine Marktstudie, die es ihnen ermöglicht, schon mal die relevanten Informationen über den Zielmarkt im Vorfeld zu erfahren. Sie haben natürlich auch noch die Möglichkeit, dann sich beispielsweise bei Ihrer Handwerkskammer noch zusätzlich zu diesen für Sie interessanten Märkten zu informieren. Die eigentliche Reise selbst dauert in der Regel so 3 Tage. bei weiter entfernten Märkten auch manchmal 4 oder 5 Tage. Und vor Ort werden die Teilnehmer, die in einer kleinen Gruppe von so ungefähr 10 Personen dann oder 10 Betrieben im Schnitt unterwegs sind, erst nochmal von Experten über die lokalen Gegebenheiten informiert. Was muss man berücksichtigen? Was sind die vielleicht No-Gos? Was muss man auch an kulturellen Unterschieden kennen, wenn man in dem jeweiligen Land arbeiten möchte? Und was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen? Und dann geht das Ganze in der Regel weiter, dass man vorab ausgewählte mögliche Geschäftskunden vor Ort trifft. Mit denen kann man im Vorfeld dann auch schon Gesprächstermine vereinbaren, dass man sozusagen eine Vorplanung hat, wann spreche ich mit wem und dadurch die ja doch relativ knappe Zeit dann optimal genutzt werden kann für erste Kontakte, erste Austausche. Meist wird das Ganze dann noch abgerundet durch Besichtigungen von Anlagen, Einrichtungen, Baustellen, vor Ort fertigenden Unternehmen, damit man auch einen Eindruck gewinnt, was in der jeweiligen Branche, in dem jeweiligen Geschäftsfeld, in dem man unterwegs ist, von einem vor Ort erwartet wird.
Können Sie uns einige Punkte nennen, die vielleicht schon im Vorfeld wichtig sind, damit ich gut vorbereitet bin?
Dazu würde ich zählen, dass man also zum einen sich schon mal mit der Zielmarktanalyse im Vorfeld beschäftigt, dass man die liest und sich erste Gedanken macht, was davon für einen selbst relevant und interessant sein könnte.
Punkt 2.
Man kriegt ja in der Regel im Vorfeld auch schon eine Liste von den Personen, die auf der anderen Seite, also in dem Land sozusagen, teilnehmen. Über die kann man sich auch informieren. Man kann sehen, was sind das für Unternehmen, was haben die für Interessen, wo liegen möglicherweise deren Bedarfe.
Und 3.
Ich würde auf jeden Fall auch dann nochmal die Handwerkskammer vor der Reise ansprechen, fragen, was zu dem Markt vielleicht in Erfahrung bringen, was muss ich beachten.
Punkt 4.
Es kann auch Sinn machen, die Auslandshandelskammer im Vorfeld schon mal zu kontaktieren. Vielleicht haben die auch noch Informationen zu den Unternehmen, die dann aus dem Land teilnehmen.
Gibt es auch eine Nummer 5?
Wichtig sind, dass man auch vor der Reise schon weiß, was sollte ich besser vor Ort nicht ansprechen, was sollte ich nicht tun. Also diese kulturellen No-Gos kann man sich, glaube ich, auch relativ einfach schon zusammenstellen. Und das gibt es in jedem Land, also auch in Europa. Es gibt einfach Themen, die sollte man in einzelnen Ländern einfach meiden.
Zum Beispiel?
Es ist immer schwierig, sich politisch zu positionieren. Und ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich nach Großbritannien reise, da niemanden auf den Brexit ansprechen oder ihm erklären, dass das vielleicht Unfug war, auszutreten. Also was immer ganz gut funktioniert, ist Wetter und Sport, um Gespräche zu beginnen. Und das reicht dann in der Regel auch, um einen Einstieg zu haben.
Das erinnert mich doch sehr an unseren Podcast zur interkulturellen Kompetenz. Wenn Sie den noch nicht kennen sollten, liebe Hörerinnen und Hörer, holen Sie es gerne nach. Michael Olmer, vielen Dank für diese Einblicke. Ja, hoffentlich haben Sie in diesem Podcast eine Anregung bekommen, wie Sie den nächsten Markt für Ihre Produkte erschließen können. Derzeit werden ja die Markterschließungsprogramme für 2024 geschnürt. Die E-Mail-Adresse dazu finden Sie in unseren Shownotes. Schauen Sie rein. Es lohnt sich immer, haben wir ja gerade gehört. Wie immer freuen wir uns auch über Ihr Feedback, Ihre Anregungen und Fragen. Wir sind gerne für Sie da, auch online unter www.gtai.de. In der nächsten Folge werfen wir einen Blick auf den afrikanischen Kontinent und gehen der Frage nach, wie es dort um die Automobilbranche bestellt ist. Deutsche Autobauer und Zulieferer versprechen sich jedenfalls einiges vom Neuwagengeschäft der kommenden Jahre. Warum? Das diskutieren wir mit der Afrika-Chefin von VW und einem Zulieferer in Marokko. Wie immer gilt, reinhören lohnt sich.